Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der indische Schriftsteller Pankaj Mishra ist zurzeit in Berlin. Gestern hat er dort darüber gesprochen, wie er sich politisch engagiert und wie er deshalb bedroht wird.
I think the greatest protection right now I have is that I'm in Germany.
Also der beste Schutz für ihn ist gerade nicht in Indien zu sein. Mehr von Pankaj Mishra und von einem Plädoyer für Demokratie und Kultur beim Internationalen Literaturfestival Berlin hören Sie in 10 Minuten etwa hier bei uns. Sie haben in den letzten Tagen sicher auch Bilder gesehen vom Flüchtlingslager Moria, von der Flucht aus dem brennenden Lager. Solche Bilder bestimmen ja das Reden über solch ein Ereignis oft sehr stark. Wir wollen jetzt eins der Bilder aus Moria lesen mit dem Lyriker Abdalrahman Al-Kalak. Er lebt seit 5 Jahren in Deutschland. Geboren wurde er in Damaskus und bei seiner Flucht nach Deutschland ist er auch durch Griechenland gekommen. Guten Tag, Herr Al-Kalak.
Ja, guten Tag.
Wir haben uns ein Bild ausgesucht, das bei Zeit Online veröffentlicht wurde. Würden Sie uns erstmal beschreiben, was Sie sehen auf dieser Fotografie?
Ja, beim ersten Hinsehen wird mein Blick gefesselt von den angstvoll geweiteten Augen einer Frau. Erst dann erkenne ich die schwere Last, welche sie in den Armen trägt. Der Große nach, ein etwa 4-jähriges Kind, der Kleidung nach ein Mädchen und der Frisur nach ein Junge. Sie versucht also, ihr Kind zu schützen, indem sie sein Gesicht auch mit ihrem Kopftuch bedeckt. Ihr Gesicht ist auch absurderweise von einer weißen Mund-Nasen-Schutzmaske bedeckt und mittelbar hinter ihnen 2 Männer, Plastiktüten und Koffer schleppend, werden in dem Moment von einer zweiten Person fotografiert, deren Arm auch, der die Kamera hält, von links ins Bild sticht. Im Hintergrund rechts lodert das große Feuer, während man links nicht erkennen kann, ob da Rauch oder hellgraue Wolken den Himmel bedecken.
Sie haben dieses Feuer angesprochen auf der rechten Seite des Bildes. Links sieht man so einen Zaun. Also es ist auch, als würden die Personen so eingefasst sein, eine Straße entlang kommen. Das vermittelt auch so ein Bild des, so einer Ausweglosigkeit, oder?
Auf jeden Fall, also dieser hohe Zaun und dieses Feuerrecht, also wenn ich dieses Bild sehe, glaube ich nicht, dass das Bild in 2020 auf einem europäischen Land aufgenommen worden sein. Das ist alles so absurd, wie diese Maske bedeutungsvoll ist in ihrer Sinnlosigkeit. Und das erinnert mich wirklich nur an Kriegsgebieten. Diese fliehende Frau mit dem Kind, das Feuer dahinten, und verstärkt wird dieser Eindruck bei mir noch durch weiße Spuren auf dem Asphalt, die mir rechts neben der Frau aufgefallen sind. Also solche Spuren kenne ich nur als Spuren, welche Panzerketten auf Asphalt hinterlassen aus Syrien. Also ich sehe vor mir wirklich nur ein Bild aus dem Kriegsgebiet.
Weil Sie gerade diese Panzerspuren auf dem Asphalt, ich sehe das jetzt auch erst in dem Moment, wo Sie davon sprechen, weil Sie das erinnert an Syrien, tauchen überhaupt bei Ihnen, wenn Sie auf so ein Bild schauen, ich habe schon erwähnt, dass Sie auch in Griechenland waren, auch Erinnerungen auf an Ihre eigene Flucht?
Ja, als Erinnerung auf meine eigene Flucht. Ich kann nur sagen, dass Schlepper uns immer gesagt haben, also uns Flüchtlinge, wer ins Paradies will, muss sein Leben auf dem Schlauchboot riskieren. Und diese fliehende Frau, die wir gerade auf dem Bild sehen, ist bereits übers Meer gekommen. Nun flieht sie erneut vor dem Tod. Ihre aufgerissenen Augen haben schon den blauen Tod gesehen und nun müssen sie den grellroten Tod sehen. Ich frage mich, wie viele Tote ein Mensch sterben muss, um ins Paradies zu kommen. Ja, das Paradies, das auch Dante Alighieri auch erwähnt hatte, also Hölle, Fegefeuer und dann Paradies. Also der Weg in das europäische Paradies soll durch die Hölle in Moria vielleicht führen und tatsächlich ist da ein Stück Hölle in diesem Bild zu sehen.
Wenn Sie sich, Herr Al-Kalak, austauschen mit Ihren Freundinnen und Freunden, vielleicht über solche Bilder oder über das, was in Moria passiert ist in den letzten Tagen, wie sprechen Sie darüber?
Ich bin sehr aufgeregt natürlich, weil ich spüre diese Gleichgültigkeit, die man jetzt hier seit 2 Jahren in der Politik sieht. Diese Gleichgültigkeit gegenüber den Geflüchteten in Griechenland wird nur schlimmer und diese führt auch zu diesem Elend. Das Bild, das wir gerade sehen, ist voller Elend, ist nichts anders als das moralische und politische Versagen Europas, finde ich.
Sie sind
das ewige Warten Ja, also Sie wissen, wie lange man dort wartet, bis man überhaupt rauskommen könnte, wenn man überhaupt als legaler Mensch rauskommen sollte. Also das ewige Warten vorher in endlosen Schleifen, die Durchquerung des Meeres als Eintritt in die Hölle und dann wartet man da, da man sich in Europa befindet, auf das Paradies. Aber nein, also das Bild zeigt, Europa ist nicht mehr das Paradies. Ganz und gar nicht.
Sie sind ja Lyriker, Herr Akerlak. Solche Eindrücke, solche Bilder, solche Nachrichten in diesen Tagen, drängen die Sie auch zum Schreiben oder braucht das längere Zeit, damit daraus vielleicht ein Text werden könnte?
Früher glaube ich nicht. Aber jetzt zum Beispiel letzte Woche bin ich seit 5 Jahren auf dem Weg. Also letzte Woche, vor 5 Jahren, war ich auch in Griechenland. Und als ich das alles gesehen hatte, habe ich einen auch ausführlichen Text darüber geschrieben, über Dinge, die ich dort erlebt hatte und an Dinge gedacht, an die ich vorher nie gedacht hatte. Also die Bilder bewegen viel jetzt in mir wieder, um zu schreiben, ja.
Der Lyriker Abdalrahman Al-Kalak über ein Bild aus dem brennenden Lager Moria. Am 1. Oktober wird Abdalrahman Al-Kalak in Berlin lesen im Literarischen Kolloquium. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Al-Kalak.
Ich danke Ihnen auch sehr.
Gestern gab es eine sehr hochrangig besetzte Literaturdiskussionsrunde in Berlin. Eingeladen waren da Olga Tokarczuk und Mario Vargas Llosa, also 2 Literaturnobelpreise. Daniel Kehlmann war dabei, 3 weitere hochinteressante Autorinnen und Autoren. Plädoyer für Demokratie und Kultur war die Überschrift für diese englischsprachige Veranstaltung beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Und für uns hat Tobias Wenzel dazu gehört.
Culture provides us with weapons with which to rebel against the difficulties of life.
Die Kultur statte uns mit Waffen aus, um gegen die Schwierigkeiten des Lebens zu rebellieren. Sie mache uns zu Bürgern, die man nicht so leicht manipulieren könne, sagte Mario Vargas Llosa am Donnerstagabend im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Damit sprach er der Kultur dieselbe Macht zu wie der Literatur in seiner Eröffnungsrede vom Vortag. 5 Schriftsteller verlasen nun ihre schriftlich vorbereiteten Statements, ihre, dem englischsprachigen Titel der Veranstaltung folgend, Plädoyers für Demokratie und Kultur. Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hatte am Tag der Veranstaltung ihre Teilnahme aus persönlichen Gründen abgesagt. Mit Kultur könnten wir, so Vargas Llosa, gerade Diktaturen schmerzlich treffen, wie zum Beispiel Weißrussland mit seiner Wahlfälschung.
Where they still falsify electoral results against their citizens.
Where do you come from? Your German is so good. Well, if you don't like it here, you can always leave.
Was Rassismus im Alltag bedeutet, weiß die in Berlin lebende schwarze Aktivistin und Schriftstellerin Sharon Dodua Otu aus eigener Erfahrung. In ihrem Statement stellte sie heraus, dass Literatur, Kunst und Kultur Opfern von Rassismus dabei helfen könnten, selbstbewusst ihre Rechte einzufordern, die ihnen einige absprechen, um sich wieder als gleichwertige Menschen zu fühlen.
Writers like Toni Morrison and Chinua Achebe have shown us how to transform our collective pain, reimagining our humanity, and hand it back to us as art.
This relationship between power, writers, culture is not as straightforward.
Die Beziehungen zwischen Macht, Schriftstellern und Kultur seien komplizierter, als man vermute, gab der indische Essayist Pankaj Mishra zu bedenken. Ihn habe es zum Beispiel verstört, dass westliche Intellektuelle die Vergabe des Literaturnobelpreises an den chinesischen Schriftsteller Mo Yan scharf kritisiert hatten. Sich nicht politisch zu äußern, komme auch unter westlichen Autoren vor. Denn Schriftsteller wollten oft einfach nur schreiben. Mishra selbst wiederum ist ein Kritiker der indischen Regierung. Wenn er nun sein E-Mail-Postfach öffnete, könnte er mindestens 15 neue Nachrichten von Menschen lesen, die die Regierung finanziere, Nachrichten, in denen er angegriffen oder seine Familie bedroht werde. Der beste Schutz für ihn selbst, gerade nicht in Indien zu sein.
I think the greatest protection right now I have is that I'm in Germany.
Did culture ever prevent the darkest excesses of mankind? As murder and rape?
Die Kultur habe es nicht geschafft, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermorde zu verhindern, sagte Nora Bosson. Man dürfe also die Macht der Kultur auch nicht überschätzen. Kultur helfe uns aber sehr wohl dabei, uns selbst und andere besser zu verstehen und öffne einen Raum für das, was wir sein könnten.
Because it opens the space to what we may be.
We are back to renationalizing our lives.
Das Coronavirus sei universell, aber in Europa sei nicht etwa ein Zusammenwachsen in der Pandemie zu beobachten, sondern ein Auseinanderdriften der Länder, sagte Daniel Kehlmann. Alle Regierungen hätten unterschiedliche Maßnahmen mit Blick auf das Virus beschlossen. Genau deshalb brauche es die vereinende Kraft der Kultur. Der gerade so beliebte Rückzug auf die eigenen vier Wände sei da wenig hilfreich.
Just staying at home is a beautiful an idyllic ideal that we can truly enjoy. It's an ideal that we have to resist.
Daniel Kehlmann erfasste ein Problem dieser Veranstaltung, dass jeder mit seinen Statements nur für sich redete. Deshalb versuchte er, ein wirkliches Gespräch anzustoßen, indem er einen Bezug zwischen der Politik Trumps und dem peruanischen Diktator Fujimori herstellte und Mario Vargas Llosa ansprach. Aber aus Zeitmangel kam es zu keiner Diskussion mehr. Unfreiwillig komisch wurde es, als Vargas Llosa die Frage, ob Peru wegen der hohen Fallzahlen im Land in der Pandemie etwas falsch gemacht habe, falsch verstand und glaubte, der Moderator wolle wissen, ob in Peru generell etwas falsch gelaufen sei. Die Antwort von Vargas Llosa: ganz viel seit Menschengedenken.
Many things. Many things, yes. Since the beginning of our history.
Mario Vargas Llosa, gestern beim Plädoyer für Demokratie und Kultur, eine Veranstaltung des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Das läuft noch bis zum 19. September.
Straßenkritik.
Ich bin der Max Wittlinge und ich studiere hier in Eichstätt Psychologie. Und das letzte Buch, das ich gelesen habe, war von Peter Stamm, Agnes. Ich würde sagen, eine bisschen ungewöhnliche Liebesgeschichte, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich endet. Ich mag den Schreibstil von Peter Stamm, weil er macht keine Ausschmückung oder so, sondern er schreibt eben relativ rational, finde ich. Und das irgendwie in Verbindung mit der Liebesgeschichte macht es zu einem relativ interessanten Buch. Ich würde es eigentlich jedem empfehlen, der gerade irgendwie, also es ist ja auch kein so ein langes Buch, lässt sich relativ leicht lesen, der gerade Lust hat auf was Leichteres, finde ich.
So, relativ interessantes Buch, der Roman Agnes von Peter Stamm. Im S. Fischer Verlag gibt es eine Taschenbuchausgabe für 10 Euro. Und dieses Buch hat Max Wittlinger in Eichstätt gerade gelesen. Sigrid Löffler, das ist eine der Großkritikerinnen bei uns. Wie im Netz über Bücher geredet wird, darüber hat Sigrid Löffler vor einigen Wochen hier im Deutschlandfunk Kultur gesprochen. Und dabei hat sie gesagt:
Der professionelle Kritiker hat nämlich heute unerwünschte Konkurrenz bekommen, nämlich dieses elektronische Stammtischgeschnatter.
Stammtischgeschnatter, das sagt Sigrid Löffler. Nun gibt es andererseits aber ein Forschungsprojekt, also eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Reden über Literatur im Netz. 3 Jahre lief das, jetzt werden die Ergebnisse vorgestellt in diesen Tagen. Und die Kritikerin Sieglinde Geisel hat sich für uns angeschaut, was da rausgekommen ist. Hallo, willkommen.
Guten Morgen.
Also interessanter Gegensatz. Einerseits schaut die Hochkultur oft hinab auf die Online-Kultur. Gerade wenn es um Bücher geht, hatten wir eben das Beispiel Sigrid Löffler. Andererseits wurde da jetzt 3 Jahre lang akademische Online-Kritik untersucht. Also was ist rausgekommen dabei?
Ja, das Forschungsprojekt heißt Retz at Kultur an der Uni Hildesheim unter der Leitung von Guido Graf. Und man hat untersucht, also das war quasi die Forschungsfrage, wie online bewertet wird. Und das ist ein interdisziplinäres Projekt, da ging es auch um Bildungsprozesse, um Gemeinschaftlichkeit. Was ich sehr spannend fand, im Online-Sektor ist man ja persönlicher, es ist subjektiver. Und da ist auch die Frage der Selbstaussage untersucht worden, wie Guido Graf erklärt.
In dem Moment geht es eben sehr viel stärker darum, dass Personen etwas darüber erzählen, wie sie sich bei einer Lektüre etwa gefühlt haben oder wie sie hoffen, dass andere vielleicht ähnliche Empfindungen erleben. Dass das mit unserem traditionellen Begriff von Literaturkritik nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat, ja, geschenkt.
Das sagt Guido Graf, der Leiter dieses Forschungsprojektes Retz et Kultur. Also er sagt, das hat mit traditioneller Literaturkritik nicht so viel zu tun. Es gibt doch aber auch traditionelle Literaturkritik im Netz. Wurde die auch angeschaut bei dem Forschungsprojekt?
Ja, es gibt sie auch, mit der Betonung eben auch auf. Also das war für mich das Spannende an dieser Tagung, wo das Projekt quasi dann die Ergebnisse angezeigt wurden. Das zeigt schon der Titel. Die Tagung heißt nämlich Rezensiv und da wird der Fokus geöffnet. Es geht also nicht nur um die klassische Rezension, sondern das Feld ist viel breiter, wie Guido Graf sagt.
Ein Beispiel wäre etwa, was man, finde ich, seit längerem schon gut beobachten kann, dass hochinteressante, auch vom Niveau her sehr anspruchsvolle literaturkritische Diskussionen etwa in Kommentarthreads bei Amazon oder bei Facebook eben stattfinden können.
Ja, das Forschungsprojekt spricht darum eben nicht von Rezension, sondern von rezensiven Texten, die dann in jeder möglichen Form vorkommen können.
Und Sie haben es schon ein bisschen umrissen, aber vielleicht können Sie noch mal genauer sagen, wie da jetzt eigentlich Online-Kritiken untersucht wurden.
Das ist eine empirische Untersuchung. Die haben ein Kategoriensystem aufgestellt, in dem jede erdenkliche Art und Weise aufgezeichnet wird, wie man Literatur analysieren kann. Also das ist ein Kompendium, das könnte man auch jetzt für einen Literaturunterricht verwenden. Und das Ziel ist eigentlich, also Computerlinguistik ist eben auch dabei bei diesem interdisziplinären Unternehmen, dass man automatisierbare Fragen findet, wie man große Textmengen analysieren kann. Und das kommt natürlich auch an Grenzen. Man kann dann zwar sagen, wo wird auf den Inhalt eingegangen, wo wird auch die Sprache eines Werks analysiert und so. Aber was ja auch immer eine Frage ist, wird denn bei Online-Kritiken überhaupt auch kritisch beurteilt? Gibt es Verrisse? Mhm. Und da hieß es dann, ja, da gibt es bestimmte Worte, auf die das System dann reagieren kann, zum Beispiel abraten. Aber ich glaube, ich habe noch nie bei einem Verriss, den ich geschrieben habe, auch noch erwähnt, dass ich vom Kauf des Buches abrate. Das muss der Text dann schon selber leisten. Mhm. Aber spannend an den Präsentationen fand ich zwei Dinge, die ich herausgreifen möchte. Das eine war von Miriam C., eine Kurzpräsentation, kann man sich auf dem Internet immer noch anschauen, über die Gamification und diese ganzen interaktiven Sachen. Also bei Online-Blogs gibt es ja manchmal einfach auch ein bisschen um den Leistungssport. Wie viele Bücher habe ich gelesen von einem Autor und dann mache ich das Foto ins Netz oder diese ganzen Wettbewerbe. Und das andere, was ich spannend fand, war von Carina Elm eine Analyse von Instagram. Unter dem Hashtag Bookstagram ist ja dort jetzt eine ganz lebendige Literaturkritikszene entstanden, die viel mehr Reichweite gewinnt, je länger, je mehr, als eben die klassischen Sachen. Und das hat sich schon sehr hübsch dargestellt, wie da Literatur eben als Foto uns entgegentritt. Ne? Mit dem lächelnden Gesicht, dann weiß man, da wird es bestimmt keinen Verriss geben. Aber eben auch halt Buch und Katze, Buch und Kaffee, bis hin zu eigenen Kunstwerken. Und das wiederum ist etwas, was Dirk von Gehlen in seiner interessanten Keynote erwähnt hatte, die Co-Kreation, dass eben auf dem Internet ganz neue Formen entstehen, wo ich mit dem Werk in einen Dialog trete. So.
Jetzt sollten wir vielleicht auch mal sagen, dass Sie ja selbst mitmischen in diesem Feld, also sozusagen die Seiten gewechselt haben. Sie kommen aus der traditionellen Literaturkritik, haben aber vor 4 Jahren selbst ein Online-Magazin gegründet, also machen selbst Online-Kritik. Warum haben Sie das eigentlich gestartet?
Ja, ich habe Tell gestartet. Damals war ich noch bei der NZZ im Feuilleton Mitarbeiterin. Und habe dort die, das Desinteresse des Hochfeuilletons am Online-Wesen miterlebt. Und mich interessiert das eben sehr. Also Tell ist ein Medium des Dialogs und mich interessiert gerade diese Demokratisierung, die Sigrid Löffler so fürchtet. Also ich habe überhaupt nichts gegen das Stammtischgespräch über Literatur. Und vor allem, ich meine, wenn es immer um die Professionalisierung geht, die professionellen Kritiker können besser schreiben, aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie auch besser lesen. Also ich denke, jeder Kopf liest anders und ich war auf diesen Dialog gespannt.
Und Sie haben gerade Professionalisierung gesagt für die Online-Kritik. Also Sie selbst sind ein Beispiel dafür. Das gibt es ja auch anderswo, oder? Die Online-Kritik hat sich schon lange professionalisiert.
Ja, sie tut das vor allem dort, wo sie Nischen besetzt. Also ich denke, die Lyrikkritik beispielsweise, die ist ganz stark ins Netz abgewandert. Am prominentesten natürlich auf Fixed Poetry. Oder auch die Auseinandersetzung mit dem Übersetzen von Literatur. Da gibt es zum Beispiel die wunderbare Online-Plattform Tralalit. Und da habe ich gerade heute auf dem Weg hierher in der S-Bahn auf dem Handy einen ganz tollen Text von Uwe Kalkowski gelesen, der sonst auf dem Blog Kaffeehaussitzer bloggt und dort jetzt bei Tralalit zu Gast war. Und ich meine, so eine Übersetzungskritik, so ein Deep Reading, das sucht man im Hochfeuilleton dann auch vergebens.
Deep Reading, also gründliches Lesen, so wie Sie das auch betreiben. Okay, jetzt gibt es dieses Forschungsprojekt. Wird dann auch von anderen Playern auf diesem Feld jetzt auch ernsthafter auf Online-Kritik geschaut, die beachtet, damit gearbeitet, Verlage zum Beispiel oder Buchmessen?
Ja, inzwischen ist es ja auch nichts Neues mehr. Also die Verlage haben ihre Social Media und Blogbetreuer, haben auch zum Teil eigene Online-Präsenzen, das Logbuch Suhrkamp oder 114 bei Fischer, wo sie das Spiel selbst bespielen. Dann gibt es Sie Blogger Lounge in der Buchmesse, wobei es gerade jetzt letztens einen kleinen Shitstorm in einem Wassergläschen hier gegeben hat, als die Buchmesse sagte, wir wollen nur noch Blogger akkreditieren, die eine Reichweite von mindestens 2000 haben. Und das ist astronomisch viel für kleine Blogs, das erreicht kaum jemand. Und da gab es natürlich einen entsprechenden Aufschrei und die Messe ist sofort zurückgerudert und gesagt, na, Entschuldigung, es war ein Missverständnis, wir meinten nur die, die reine Social-Media-Kanäle bespielen, eben zum Beispiel auf Instagram.
Kann man die ganze Sache auch umdrehen? Kann man sagen, in diesem Reden über Literatur im Netz werden Sachen ausprobiert, die dann von den großen, also zum Beispiel vom klassischen Feuilleton auch wieder übernommen werden?
Nee, das sehe ich eher weniger. Also ich meine, jede Zeitung hat inzwischen und jedes Feuilleton ihre Social-Media-Kanäle, die werden aber dann eben nicht von der Redaktion bespielt, sondern vom Social-Media-Manager und der ist in der Rangstufe ganz unten. Und ich warte ja noch auf den Moment, wo wir Sigrid Löffler auf Instagram begrüßen dürfen.
Das wäre was Neues. Interessant, genau. Kann man eigentlich schon sagen, welchen Einfluss die Online-Kritik auf den Verkauf von Büchern hat?
Ja, das wüssten wir alle gerne. Das weiß man eben immer nicht so genau. Ich erinnere mich nur, als das Schlagwort vom Influencer aufkam, hat damals Birgit Boye vom Blog Sätze und Schätze so ironisch getwittert. Ja, wisst ihr schon, ich bin jetzt ein Influencer. Haha. Und das ist natürlich klar. Also mit den Influencern, den jungen Kosmetikberaterinnen und Modedarstellerinnen auf YouTube können die Buchblogger natürlich jetzt nicht mithalten. Wäre auch gegen die Unabhängigkeit natürlich, wenn man das kommerziell so nutzen würde.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, das Reden über Bücher im Netz bringt schon eine Menge, oder? Für die Wahrnehmung, aber auch für die echte Auseinandersetzung mit Büchern?
Absolut. Es hat das Feld erweitert. Ich meine, Lesen ist ein einsames Geschäft, aber ich kenne keinen Leser, der nicht das dringende Bedürfnis hat, über seine Bücher zu reden und auch mit einem gewissen missionarischen Eifer alle anderen davon zu überzeugen, dass sie die gleichen Bücher lesen müssen. Und dafür ist natürlich das Internet mit seinen Kommentarfunktionen das ideale Medium.
Das Reden über Bücher im Netz, über Online-Kritik, jetzt wissenschaftlich untersucht beim Projekt Reds et Kultur. Besten Dank an Sieglinde Geisel.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Das wunderbare Ereignis, das sich weder an seinen Ursachen noch an seinen Folgen bemisst, dass sich seine eigene Bühne, seine eigene Dramaturgie schafft, das gibt es nicht mehr.
Du? Wohl schon lange nicht mehr verliebt gewesen, hm?
Jahrhundertelang wurde die Geschichte im Zeichen des Ruhms erlebt.
Ja, für 15 Minuten ein Superstar sein.
Das leidenschaftliche Festhalten an dieser Vorstellung wirkt heute lächerlich. Wir wollen keinen Ruhm mehr, wir wollen Identität.
Ja, ja, Baudrillard, du bist ja auch schon berühmt.
Meine Arme sind die Verlängerung meiner Hände. Über Generationen hinweg sind meine Arme immer länger geworden und haben sich wie die Hälse der Giraffen gestreckt. Vor ein paar Millionen Jahren waren meine Hände direkt an den Schultern angebracht. Man konnte damit lediglich winken und sich unter den Achseln kratzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der neue Roman von Thomas Hettche, der steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Und es gibt so einige, die meinen, ja, das Buch hat ziemlich gute Chancen, da das Rennen zu machen. Wenn er den Buchpreis kriegen würde, dann wäre das seine Auszeichnung Nummer 32, so ungefähr jedenfalls. Also Sie sehen, das ist ein sehr anerkannter Autor. Unter anderem durch seine Romane Woraus wir gemacht sind oder Die Liebe der Väter oder Pfaueninsel. Herzfaden heißt jetzt sein neuer Roman. Meine Kollegin Wiebke Poromka hat ihn gelesen. Und ist hier im Studio. Hallo.
Guten Morgen.
Ich weiß schon, dass Sie das Buch sehr interessant finden. Warum denn? Was ist das Interessante daran?
Ja, Herr Mayer, Sie haben mich mal wieder durchschaut. Aber im Ernst, das ist wirklich ein wahnsinnig interessanter Roman. Und das Interessante ist vor allen Dingen das Wie. Thomas Hettche erzählt thematisch gar nicht so was Irrsinniges Neues. Es geht um Traumata, um verdrängte Schuld, um Kontinuitäten nationalsozialistischer Gesinnung, also um die Kriegsjahre und die Mentalität der frühen Bundesrepublik. Aber er macht das nicht nur ganz vielschichtig und reflektiert, sondern im besten Sinne fantastisch und also im doppelten Sinne sozusagen mit ganz vielen Brüchen, mit Überraschungen und auch immer wieder sehr, sehr albern.
Und es geht doch, soweit ich jetzt gehört habe, um die Augsburger Puppenkiste über weite Strecken des Romans. Was hat die, Sie haben gesagt, Mentalität der frühen Bundesrepublik, was hat die zu tun mit der Augsburger Puppenkiste?
Ja, auf den ersten Blick könnte man natürlich sagen, wer im Westen aufgewachsen ist, der ist sozialisiert mit diesen Figuren, mit dem Urmel, mit Kalle Wirsch oder Lukas oder Jim Knopf. Aber was Hettche macht, ist was ganz anderes. Er erzählt nämlich vor allen Dingen die Entstehungsgeschichte der Augsburger Puppenkiste. Die fällt noch in die Kriegsjahre. Walter Oehmichen ist der Erfinder der Augsburger Puppenkiste. Der war Schauspieler und Schauspieldirektor in Augsburg. Und er bringt aus dem Krieg so eine Marionette mit, weil er im Krieg einen Marionettenbauer kennengelernt hat. Und zusammen mit seiner Tochter Hannelore, Hatü genannt, erfindet und baut er dann dieses Theater. Und das, so wie Hettche das erzählt, mit einer ganz klaren Intention. Es geht darum, neue Geschichten zu erzählen, also eine Zäsur zu setzen zu der Welt der Väter hin. Und das eben mit unbelasteten Figuren, auch mit geschichtslosen Figuren, wie das Marionetten ja sind, eben anders als diese Schauspielerkörper, die vielleicht auch mal vor ein paar Jahren dann nationalsozialistische Parolen gebrüllt haben. Und wenn man an die Figuren der Augsburger Puppenkiste denkt, zum Beispiel an Jim Knopf, sind das ja ganz oft Figuren, die eben keine Väter haben. Der kommt ja mit so einem Paket da an auf Lummerland.
Jetzt haben Sie gesagt, das ist doppelt fantastisch erzählt. Wie bringt er einen überhaupt hinein, der Thomas Hettche, in die Augsburger Puppenkiste?
Ja, im Grunde geradezu klassisch, durch so eine Holztür, die zugleich ein Schlupfloch ist in der Zeit, in der Wirklichkeit. Der Roman beginnt im Heute und ein Mädchen, 12 Jahre alt, die schaut mit ihrem Vater so eine Aufführung der Augsburger Puppenkiste an und ist danach total empört und geht weinend weg, weil sie sagt, wirklich für so einen Kinderkram bin ich zu alt. Und dann stößt sie auf diese Tür, öffnet die und geht dann so eine Treppe hoch, leuchtet mit dem Licht ihres iPhones sich die Stufen. Und als sie oben angekommen ist, da hängen auf diesem Dachboden dann einerseits diese Figuren, die wir alle kennen, und da sitzt aber auch Hatü, also diese Puppenbauerin, die natürlich eigentlich schon längst tot ist, in Menschengröße. Und das mit der Menschengröße sage ich deshalb, weil das Mädchen auf diesem Weg auf den Dachboden geschrumpft ist, auf Marionettengröße. Also man denkt sofort an sowas wie Alice im Wunderland oder die unendliche Geschichte, weil nämlich diese Figuren, diese Puppen, da auch nicht nur hängen, sondern die sind lebendig, die können sprechen, die können rumlaufen. Und ich habe das Buch mal mitgebracht. Diese Gegenwartspassagen, die aber gleichzeitig eben ja fantastische Passagen sind, die sind in Rot gesetzt. Und von dort aus wird dann in die Vergangenheit, also in die Kriegs- und Nachkriegsjahre geblendet. Und das ist in Blau gesetzt. Und es gibt auch so immer so kleine, schöne Zeichnungen, die sind nicht von Hettche selbst, sondern von Matthias Beckmann.
Sieht schon mal sehr schön aus, auch das Buch mit dieser Farbigkeit. Also es gibt sozusagen zwei Hauptebenen. Einmal in der Welt, in dieser magisch-fantastischen Welt der Puppen und dann die sozusagen historische Erzählung, die Sie schon umrissen haben.
Ja, ganz genau. Und da in dieser historischen Erzählung, also in dieser blauen Ebene, geht es auch vor allen Dingen um Zeitgeschichte. Da geht es um die Deportation von Juden, die Hatü miterlebt im Augsburger Alltag. Es geht um diese Kontinuitäten, also um alte Nazis, die dann nach dem Krieg plötzlich sich wieder auf den Empfängen drängen. Und es geht auch ganz viel um versehrte Körper, also um amputierte Füße, Glieder oder um durch Phosphor versehrte Körper. Und das ist ganz interessant, wenn man das dann wieder parallel sitzt mit den Marionetten, weil die sind eben unversehrt, während die Menschen beschädigt sind. Und auf dieser Dachbodenebene wiederum, in dieser fantastischen Welt, ich habe ja am Anfang gesagt, es ist so wahnsinnig albern auch. Und da geht es dann wirklich manchmal zu wie im Puppentheater. Da muss dann das Mädchen mit dem Urmel und mit Kalle Wirsch gegen den bösen Kasper kämpfen, weil der das iPhone geklaut hat von dem Mädchen. Klingt erstmal abstrus. Dahinter steckt aber eine ganz ernste Geschichte. Und für mich im Grunde die wesentliche Szene dieses Romans, dieser Kasperl, vor dem alle so wahnsinnige Angst haben, das ist die erste Marionette, die Hatü geschnitzt hat als Kind. Und sie hat dieser Figur diese antisemitischen Stereotype der Nazis ins Gesicht geschnitzt, unbewusst. Und was sie verfolgt, ist sozusagen gar nicht diese Angst, sondern ihre Schuld. Das heißt, wenn man gegen eine Ideologie ist, kann man sie wie ein Gift in sich tragen und eben auch weitertragen.
Dieses Buch, vielleicht haben ja manche auch gedacht, super Roman über die Augsburger Puppenkiste, kann ich zurückkehren in meine Kindheit. Jetzt, was Sie alles erzählt haben von diesem Buch, das sind ja wahnsinnig viele Ebenen und Ideen und Momente, klingt auch sehr anspruchsvoll.
Ja und nein, also das ist ein Roman, der natürlich auch noch über die Möglichkeiten von Kunst reflektiert. Man kann, haben bestimmt jetzt einige beim Zuhören auch schon gemacht, natürlich sofort an Kleists Aufsatz über das Marionettentheater denken. Aber man muss das auch gar nicht. Man kann das wirklich im Grunde auch lesen wie ein Kinder- oder Jugendbuch. Das ist ganz interessant, weil Ed hier damit ja genau das macht, was eben auch die Intention dieses Puppentheaters ist. Nämlich sozusagen in Kinderbuchgestalt daherkommen. Und im Grunde, um im Bild dieses Puppentheaters zu bleiben, könnte man sagen, man kann das ganze Rüstzeug mitlesen, man kann die Fäden sehen, man kann diese Spielkreuze sehen oder die Beleuchtung. Oder man lehnt sich einfach zurück und erfreut sich an der Illusion. Funktioniert beides bei diesem Roman.
Bei dem Roman Herzfaden von Thomas Hetche im Kiepenheuer und Witsch Verlag ist er erschienen mit 290 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Wiebke Poromka. Als es losging mit dem Lockdown, da dachten die Buchhändlerinnen der Buchhandlung Gegenlicht in Trier, das war's jetzt, da kommen wir nicht durch mit unserer Buchhandlung. Aber Gegenlicht gibt es nach wie vor und dort ist jetzt Jutta Raab für uns am Telefon. Grüß Sie, Frau Raab.
Hallo, grüß Sie, Herr Mayer.
Glückwunsch zum Überleben mit Ihrer Buchhandlung. Ja, und, aber wie haben Sie es gemacht? Wie haben Sie den Lockdown dann doch überlebt?
Ich glaube, wir hatten einfach das Glück, dass wir wunderbare Kunden haben, wie, glaube ich, viele Kollegen in Deutschland. Und an dem Moment, wo es für uns ganz unten war, kamen die Kunden mit Mailbestellungen und haben uns mit Mailbestellungen überhäuft. Und in dem Moment haben wir gemerkt, wir sind immer noch da und wir werden hochgehalten von unseren wunderbaren Kunden und haben die Bestellungen erfüllt, haben Bestellungen versandt, mit der Post ausgeliefert. Manche haben an die Tür geklopft, da haben wir die Tütchen rausgegeben und in den Mails von den Kunden waren wunderbare Nachrichten, haltet durch, wir sind bei euch. Und das hat unserer Buchhandlung sehr, sehr gut getan und hat uns total motiviert, weiterzumachen. Und ja, wie gesagt, wir sind immer noch da und werden auch da bleiben.
Sehr lebendige Lese-Community offenbar um die Buchhandlung Gegenlicht in Trier herum. Jetzt sind wir verabredet zum Bücherempfehlen. Ein Buch, das Sie besonders toll finden, das hat gerade meine Kollegin Wiebke Poromka eben schon gepriesen in dieser Sendung, den Roman Herzfaden von Thomas Hetche. Aber sagen Sie uns doch auch noch kurz, was finden Sie denn so besonders toll an dem Buch?
Ich finde, Thomas Hetche hat zunächst eine wunderbare Art zu schreiben und er hat einen Satz im Buch, den möchte ich gerne zitieren, der ist folgender: Der Herzfaden einer Marionette macht uns glauben, sie sei lebendig, denn er ist am Herzen des Zuschauers festgemacht. Und mit diesem Satz hat Thomas Hetche mich, ja, einen Herzfaden zu meinem Herzen quasi geknüpft, zu meinem Leserherzen. Und das wünsche ich dem Buch, dass es so auch viele Leser, ja, an diese Leser anknüpfen kann und dieses wunderbare Buch auch lesen und mögen.
Herzfaden von Thomas Hetche, schon die zweite Empfehlung dafür heute in dieser Sendung. Was Sie auch begeistert, Frau Raab, ist das Buch Unerhörte Stimmen von Elif Shafak. Was ist es jetzt da? Was begeistert Sie daran?
Zunächst mal finde ich, dass Elif Shafak eine wunderbare Autorin ist, die auch die anderen Bücher sehr vielschichtig sind und besonders auch an Unerhörte Stimmen finde ich besonders schön, dass man in die Türkei abtauchen kann und dort ein besseres Verständnis für den Lebenswandel dort auch bekommt. Es ist eine Prostituierte, die stirbt und in den letzten 10 Minuten ihres Daseins zurückgeht in ihr Leben und bei ihrer Kindheit anfängt und in ihr Heimatort zurückgeht, die Ehe ihrer Eltern beschaut und von dort aus ihr Leben beguckt. Und das Leben der Frauen in der Türkei, das wird dort besonders hervorgehoben und das hat mich sehr berührt. Und auch die unkonventionelle Art, wie dann die Freunde der Toten die Ehre halten wollen, das hat mich sehr, sehr berührt. Und ähnlich geht es mir mit den anderen Titeln von Elif Shafak, die uns da in Welten abgleiten lässt, in die wir momentan ja leider nicht reinschauen können.
Sie meinen, weil wir im Moment nicht hinfahren können dorthin, wo diese Bücher spielen?
Exakt. Mit dem Reisen ist es ja schwierig und so kann man dann mit den Büchern fremde Welten erkunden, die uns sonst verschlossen bleiben. Und ich glaube auch, der genaue Blick von Elif Shafak in die Türkei hinein, den können wir als Touristen ohnehin nicht auf die Art und Weise erhaschen, wie es uns die Autorin ermöglicht.
Damit haben Sie jetzt gleich auch schon eine Spur gelegt zu Ihrer dritten Empfehlung, Francesca Melandri und Ihr Roman Eva schläft. Damit geht es jetzt nach Italien. Was ist das für ein Buch, Eva schläft?
Eva schläft erzählt einerseits die Geschichte von Eva und ihrer Mutter Gerda, die in Südtirol beide aufwachsen und dort ja quasi hautnah die Geschichte von Südtirol erleben und die zwiespältige Geschichte zwischen Südtirol und dem Staat Italien, die Zerrissenheit dieser Provinz, und das hat mich sehr gefesselt. Ich bin selbst gerne in Südtirol und mir waren viele Dinge so nicht bewusst, und das kriegt man auf eine wunderbare Art und Weise nahegebracht, und so kann man auch mit diesem Buch wunderbar in einerseits in die Landschaft abtauchen, aber auch die Geschichte von Italien und Südtirol wird einem sehr, sehr schön nahegebracht. Und auch dort sind wieder starke Frauen, die Protagonisten sind und die Geschichte hochhalten.
In dem Roman Eva Schläf von Francesca Melandri, empfohlen von Jutta Raab von der Buchhandlung Gegenlicht in Trier. Die anderen beiden Empfehlungen: Unerhörte Stimmen von Elif Schaffack und Herzfaden von Thomas Hetche. Dann ganz herzlichen Dank nach Trier, Frau Raab.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir uns vorstellen durften.
So, und eine Büchergeschichte haben wir jetzt hier noch im Deutschlandfunk Kultur. Der Entertainer und Journalist Jan Böhmermann, der hat ein Buch mit dem Titel Gefolgt von niemandem, den du folgst, geschrieben. Das ist so im Prinzip das, was er in den letzten Jahren getwittert hat. Und das ist viel, denn er verbringt jeden Tag 6 Stunden auf Twitter, sagt er jedenfalls. 2,2 Millionen Menschen lesen damit. Was ihn am Twittern reizt, dazu hat Jan Böhmermann im Deutschlandfunk gesagt:
Das ist einfach ein reizvolles Medium, weil es so eine Mischung ist aus geheimem Tagebuch, was man aber auf einer riesigen Bühne letztlich aufführt und was dann wieder, wenn man die Sachen, die man im Kopf hat, veröffentlicht, auch wieder wirkt mit den Leuten, die das lesen.
Ja, und zu diesem neuen Twitter-Buch von Jan Böhmermann sollte es am vergangenen Wochenende ein langes Interview mit ihm in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geben. Das Interview ist dann doch nicht erschienen, wurde gestrichen. Der Herausgeber Jürgen Kaube selbst habe dieses Interview zurückgehalten, twittert Jan Böhmermann jetzt. Warum das, fragen sich jetzt viele. Geht da die Cancel Culture in die nächste Runde? Mehr über dieses Thema erfahren Sie hier bei uns in unserer Sendung Studio 9 ab 12 Uhr.